Ich bin Ärztin, 72 Jahre alt, war 35 Jahre lang in einer kleinen Stadt im Odenwald niedergelassen, habe 3 impfgeschädigte Kinder gehabt und bin dann impfkritisch auf die Straße gegangen und habe 27 Jahre lang nicht geimpft in meiner Praxis. Und die nicht geimpften Kinder, das sind die gesündesten und intelligentesten in meinem ganzen Praxisklientel. Und deswegen gehe ich auf die Straße, um das einfach nochmal klarzumachen.
Wie wirksam, wie notwendig ist ein Impfstoff, aber eben wie sicher ist ein Impfstoff?
Wissen Sie, wie viele Masern wir haben in Deutschland in den letzten 15 Jahren?
In welchen belebten Organismen in der Natur kommen Aluminium und Quecksilber als Bestandteile vor?
Wie kann man denn überleben ohne Impfung? Also denken denn die Leute, dass man nur überleben kann? Also vertrauen sie so wenig ihrem eigenen Körper?
Was ist mein Kriterium für die Impfentscheidung?
Was ist die Expertenmeinung zu den Sicherheitsstudien der MMR-Impfung?
Wie behandle ich denn Masern, Mumps, Röteln? Was mache ich denn da?
Speerspitze der Impfbefürworter, der Impffanatiker, ist ja die Masernimpfung. Ja? So. Und das Argument ist, wegen dem Herdenschutz sollen mindestens 95% geimpft werden, um auch diejenigen dadurch zu schützen, weil dadurch die Infektionskette unterbrochen wird, um auch diejenigen zu schützen, die zum Beispiel wegen einer Immunschwäche nicht geimpft werden dürfen. Nehmen wir mal an, es wäre tatsächlich so, es gäbe so etwas wie Herdenschutz bei einer Immunität von 95%. Da fängt es aber schon an, weil die Behörden, und das ist einfach nur Betrug am Volk, ja, weil die Behörden nicht zwischen Durchimpfungsrate und Immunrate unterscheiden. Bei der Masernimpfung ist es laut KICKS-Studie, das ist eine ganz große Studie der Deutschen Seuchenbehörde, RKI, sind nach der zweifachen Masernimpfung nur 93,3% der Kinder immun. Das heißt, nur so und so viel Prozent haben einen als schützend angesehenen Antikörpertiter. Und die 6,7% eben nicht. Ja? So, da liegen wir, selbst wenn wir zu 100% durchimpfen würden, liegen wir unter 95%. Nach 6 Jahren, also im Grundschulalter, sinkt die Immunitätsrate laut Antikörpertiter, wenn der Antikörpertiter tatsächlich was zu sagen hätte, liegt das bei unter 90%. Selbst wenn du alle Menschen in Deutschland durchimpfst mit der Masernimpfung, du erreichst die 95% einfach nicht. Dazu kommt noch etwas, weil die Durchimpfungsrate nämlich errechnet wird aufgrund der Einschulungsuntersuchung. Also so mit 6, 7 Jahren. Und nur 90% geben überhaupt einen Impfpass ab. Und die restlichen etwa 10%, ja, was mit denen? Warum geben die ihren Impfpass nicht ab? Ja? Sind die jetzt geimpft oder nicht geimpft?
Es geht nicht um Masern, ja oder nein, sondern wenn das sonst ein gesunder, starker Mensch ist, ist Masern eine harmlose Krankheit. Wenn ein Kind mit einem schwersten Herzfehler nach Chemotherapie sehr gespät ist, dann kann das Kind, wenn Masern kommt, auch daran schwer erkranken bzw. sterben. Aber das ist dann bei jedem. Jede Grippe, jede Fieber, jede Bronchitis, jeder Durchfall kann dann bei diesen Menschen zum Tode führen. Aber sonst ist normalerweise harmlos bei uns eine Angelegenheit von wenigen Tagen, aber nie eine Gefahr. Das wird uns falsch dargestellt. Ja?
Bei Masern hat meine Mutter das Rollo runtergemacht und gesagt, wir gucken mal, wie es mit dem Fieber ist, dann machen wir ein paar Wadenwickel und gucken mal, dass du immer schön hydriert bleibst und du viel trinkst. Und das reicht oftmals schon und dann braucht man überhaupt gar keine Angst mehr vor gar nichts zu haben. Insbesondere nicht vor Krankheiten.
Dieses Thema steht für sich. Du kannst über alles Mögliche reden, aber nicht über Impfungen. Familien gehen auseinander, Ehen zerbrechen. Ich habe keine Erklärung dafür. Zu beobachten ist aber, dass man die Ängste der Menschen benutzt. Das ist wohl so eine Methode aus Kriegszeiten oder des Friedens. Man hält die Menschen in Angst. Man hält sie verängstigt vor einer Krankheit. Diese furchtbare Masernpest. Nein, das war sie nie. Masern war schon immer eine milde Kinderinfektion. Aber plötzlich, das CDC, eine Behörde des amerikanischen Gesundheitsministeriums, und die Pharmaunternehmen stilisieren es hoch zu den häufigsten Todesursachen. Das Gleiche machen sie mit Diphtherie und Mumps. Das sind keine todbringenden Krankheiten.
Ja, das ist wieder Angstmacherei, nicht? Warum landet jemand mit Masern auf der Intensivstation? Meistens nur, weil es Behandlungsfehler sind. Weil die Kinder vom Vitaminstatus unterversorgt sind. Das ist ja das, was die Masern so gefährlich in der dritten Welt macht. Die haben sehr häufig einen Vitaminmangel und sind von ihrer Konstitution so unterernährt, so schwach, dass auch ein Herpevirus die umhauen würde, ein Grippevirus die umhauen würde, aber eben auch eine Impfung sie umhaut. Ja? Wenn du solche Kinder, die völlig unterernährt sind, jetzt mit einer Sechsfachimpfung bombardierst oder auch mit einem schlechten Trinkwasser bombardierst, ja, dann ist klar, dass sie das nicht vom Gesundheitssystem, vom Immunsystem her aber abarbeiten können, überarbeiten können. Und dann treten Sterbefälle auf. Das ist dramatisch. Aber wenn man den Kindern genug zu essen geben würde, dann würden diese Infektionskrankheiten lange nicht mehr so dramatisch auftreten. Dann wäre es vergleichbar wie hier.
Bei uns, wo wir das alles haben, die Sauberkeit, die fantastischen Wohnungen, die Krankenpflege, und das ist das einzige Faktum, was zählt. Ja.
Hier stirbt mal ein Kind an einer Maserninfektion in Deutschland, aber auch nur, weil es einen Herzfehler hatte. Ja.
Sie reden, Sie vergiften eure Kinder, machen damit noch Moneten. Wobei hier die Menschen laufen, die so starke Schäden und so starke Einschränkungen durch diese Impfung, insbesondere bei ihren Kindern, erfahren haben, dass sie es sich nicht nehmen lassen, auf ihrem Recht für eine eigene Behandlung und eine eigene Entscheidung zu beharren.
Ja, dass 2014 zwei Kinder unter der Masernimpfung gestorben sind, das wird nicht breitgetreten. Aber wenn ein Kind an der Maserninfektion stirbt, dann wird es sofort in die Presse ganz oben reingesetzt, Ungeimpftes stirbt an Masern. Es wird aber nicht erwähnt, dass dieses Kind vielleicht doch gegen Masern geimpft war und dass es einen Herzinfarkt hat und auf dem Weg ins Krankenhaus reanimiert worden ist. Und dem dagegen steht, wenn du jetzt ein Herzfehlerkind hast und es wird geimpft und das Kind stirbt nach der Impfung, dann war es der Herzfehler schuld.
Kinderkrankheiten sind ja sozusagen Wachstumsbooster. Ja? Die tragen dazu bei, und ich kann das anhand meiner eigenen Kinder auch sehen, wir haben Fotos gemacht, während einer Infektionskrankheit und drei Tage danach. Da liegen drei Tage zwischen den Fotos und denkst, das ist ein anderes Kind. Klare Augen, klarer Blick nach dieser Infektionskrankheit. Ja? Gefestigte Gesichtskonturen, Fortschritte in Sprache, Fortschritte im Bewegungsapparat. Ja? Darauf muss man mal ganz sensibel achten und merken, wow, bei den Kindern haben Krankheiten noch eine ganz andere Bedeutung. Und das ist natürlich was, was in unserer Schulmedizin überhaupt nicht anerkannt wird, gar nicht thematisiert wird, weshalb wir Krankheiten eben immer nur mit etwas zudecken aus den Giftküchen der Pharmaindustrie und glauben, damit seien wir in dieser Zeit gesegnet.
Autismus, Epilepsie und Schockzustände. Das ist der Grund, warum hier so viele Menschen heute durch Berlin laufen. Nicht, weil sie verrückte Verschwörungstheoretiker sind, weil sie am eigenen Leib oder noch schlimmer, am Leib ihrer Kinder erfahren haben, was Impfungen auslösen können. Darum sind wir heute hier in Berlin.
Ich bin Molekularbiologin und Krankenschwester, habe in einer Kinderarztpraxis gearbeitet und man kann gut und gerne sagen, dass 80% des Praxisumsatzes durch verschriebene Medikamente und Impfungen gemacht werden. Und wer nicht bei drei auf dem Baum ist, kriegt eine Impfung verpasst.
Ein Kollege, der sehr reflektiert war, aber trotzdem geimpft hat, der sagte, wenn ich mich daran halte, nach den STIKO-Empfehlungen zu impfen, dann passiert mir nichts. Wenn meinen Kindern, die ich nicht geimpft habe, etwas passiert wäre, dann stünde ich mit einem Bein vor dem Kadi. Das ist Fakt.
Bei dieser ganzen Impfgeschichte spielen die Ärzte die erbärmlichste Rolle. Sie sind nämlich die Partner der Industrie, die verlässlichen Partner der Industrie. Und wenn behauptet wird, die Ärzte glauben daran, dann stimmt das nicht. Denn zum Beispiel bei der Grippeimpfung lassen sich in Österreich nur 17% der Chirurgen gegen Grippe impfen. Ja? Das hat eine Dokumentation vor wenigen Jahren in Österreich ergeben. Und wir wissen auch, dass die älteren Ärzte, die erfahrenen Ärzte, die lange in der Praxis sind, ihre Kinder nicht mehr impfen, von Impfen gar nichts mehr halten. Ja?
Das Wissen, was transportiert wird an der Universität, das ist dermaßen schmal. Und auch in den Weiterbildungen der Kinderärzte, nicht, die lernen überhaupt nichts. Ich habe ja viele Ärzte als Freunde, auch die auch impfbefürwortende Freunde, weil sie sind ja auch nur Menschen. Man kann ja eine eigene Meinung auch haben. Es ist ja auch okay, nicht? Mit denen rede ich ja darüber. Und die sagen auch, dass wir in Fortbildung auch nicht wirklich viel lernen. Das ist halt der Missstand. Was ich nicht sehen will, was ich nicht weiß, das macht mich nicht heiß, nicht? Und wenn ich eben impfe, verdiene ich eine Mordsmenge Kohle damit. Dann ist es besser, ich hinterfrage es nicht. Weil wenn ich es hinterfragen würde und der erste schwere impfgeschädigte Fall in der Praxis auftritt, von denen ich einige ärztliche Kollegen habe, die geimpft haben, auf meinen Vorträgen waren, gesagt haben, ja, ist ja alles halb so wild, bis dann der Super-GAU eingetreten ist und die sind heute auch impfkritisch und impfen nicht mehr, weil sie eben einsehen, nein, wow, möchte ich nicht mehr.
In Italien und Frankreich ist Impfen bereits Zwang. Wenn wir uns einer Impfberatung verweigern, dann überzieht man uns jetzt bereits in Deutschland mit 2.500 Euro Geldstrafe. Und das ist etwas, was wir nicht tolerieren werden. Es ist unsere Entscheidung, wie unsere Kinder und wie wir behandelt werden. In einer Diktatur, da wäre es okay, Leute zwangs zu impfen. Aber verdammt nochmal, nicht in einer Demokratie. Da steht die Unversehrtheit des Körpers über dem Willen der Pharmaindustrie. Darum sind wir auf die Straße, damit das so bleibt.
Impfungen sind Körperverletzungen, die der mündigen Einwilligung bedürfen. Und die kann ich ja nur dann geben, wenn die Wirkung gegeben ist und wenn er sicher ist, der Impfstoff. Und wenn er überhaupt notwendig ist. Ja? Und dass es Alternativen der Vorsorge gibt, wird ja auch einfach unter den Tisch, lässt man auch einfach unter den Tisch fallen.
Wir haben unseren Studienplan, wir haben unseren Katalog, den wir durcharbeiten müssen. Und an der Uni lernen wir zu Risiken und Nebenwirkungen zu Impfungen gar nichts. Ja? Da sind die Multiple-Choice-Fragen gerade so gestrickt. Was schützt vor Masern? A, ein Hirsereisbrei zu essen, einen Apfelbaum anzuschauen oder eine Masern-Mumps-Röteln-Impfung zu machen. Und dann kreuzt du natürlich C an, weil du willst ja bestehen. Und das ist ungefähr das Wissen, was an der Universität transportiert wird, auch heute noch.
Das größte Problem ist tatsächlich das Unwissen über Impfungen. Ja? Und jeder von uns, jeder, der hier in der ersten Reihe steht, engagiert sich in der Aufklärung. Denn mit der Unwissenheit kannst du das größte Geschäft machen. Mit der Dummheit und mit der Angst kannst du alle Leute zu allem bewegen. Und wir wollen die Menschen aufklären. Das ist unsere Aufgabe.
Bitte, bitte impft sie nicht. Verarbeitet ihnen nicht das Gift.
Ist eine Methode, um Krankheit einzubringen in den Körper. Es ist ein biologisches Gift. Impfung ist ein biologisches Gift von einem kranken Menschen, eine Absonderung oder ein Zellen. Oder und noch dazu von einem Fremden. Und damit diese Stoffe konserviert bleiben, müssen außerdem noch Desinfektionsmittel oder Metalle dazugefügt werden, damit das überhaupt verwertbar ist und lagerbar ist. Und das ruft bei schwächlichen Menschen schwere Krankheiten hervor, bei starken Naturen, bei gesunden Menschen, das wird dann vertragen. Aber so und so oft passiert es, dass der Mensch gerade zu dem Augenblick der Impfung nicht gerade gesund ist und dann entstehen schwerste Krankheiten, Gehirnentzündung, Lähmung bis zum Tod. Ja?
Todesfälle durch Krankheiten oder Kinderkrankheiten sind nicht das Problem in dieser Gesellschaft, ja? Sondern wahrscheinlich eher schon durch die Nebenwirkungen von Medikamenten.
Spielt nicht mit ihrer Zukunft, bitte impft die Kinder nicht. Nein, denn dieser Ablasshandel ist gefährlich. Das RKI und deine Autismus und Epilepsie, die folgen schwerlich. Für die Pharmaindustrie sind eure Kinder so entbehrlich.
Liebe Eltern, die ihr am Straßenrand steht und mit dem Kopf schüttelt, wir wollen euch für nichts die Schuld geben. Es ist diese Gesellschaft, die euch dazu bringt zu glauben, Impfungen seien etwas Gutes für eure Kinder. Wenn ihr daran glaubt, dass Impfungen gut für eure Kinder sind, dann tut das. Aber lasst uns bitte die freie Entscheidung für unsere Kinder.
Ja, das Thema Impfen betrifft uns selber. Es geht uns was an und es zeigt vielleicht, dass es so emotional diskutiert wird. Zeigt vielleicht auch, dass die Meinung, es ist wissenschaftlich bewiesen, es ist alles klar, dass das nicht ganz so stimmt.
Definitiv geklärt ist, dass es viele, viele, viele Nebenwirkungen haben kann. Und ich habe für mich und meine Kinder die Entscheidung getroffen, dass meines Erachtens die Gefahren überwiegen der Impfung gegenüber einer eventuellen Krankheit, die man noch gut behandeln könnte.
Impfung! Verletzungen sind Körperverletzungen, die der mündigen Einwilligung bedürfen. Es gibt keine Garantie für Wirksamkeit und Sicherheit. Die Entscheidung muss bei uns Eltern bleiben.
Ja, es gibt jede Menge Studien, aber was sind die wert? Das ist die Frage. Ja? Und deshalb müssen wir Eltern uns eine Meinung drum bilden, was wir erwarten vom Impfstoffen. Und da es keine Garantie für Wirksamkeit und Sicherheit gibt, brauchen wir Studien, in denen Geimpfte und Ungeimpfte über Placebo-Vergleich miteinander verglichen werden, um herauszufinden, wie groß ist denn der Wirkungsgrad tatsächlich? Sind Geimpfte gesünder? Denn nur dann, wenn Geimpfte tatsächlich gesünder sind, macht ja eine Impfung Sinn.
Es gibt eine Studie an der Essener Waldorfschule bei der letzten Masernepidemie. Und die Besonderheit an diesen Waldorfschulen ist es, dass 50% der Kinder geimpft sind, 50% sind ungeimpft. Aber es bekommt die gleiche Anzahl der Kinder auf beiden Seiten. Also sowohl die Geimpften als auch die Ungeimpften, die Masern. In gleicher Zahl. Das heißt, es macht überhaupt keinen Unterschied, ob man geimpft ist oder nicht. Man bekommt die Masern so oder so. Und wenn man dann beim Robert-Koch-Institut einmal nachfragt, dann stößt man auf ein, zwei Sätze, die einem sagen, nein, eine Garantie, dass die Impfung funktioniert, die gibt es nicht. Warum soll ich meinen Kindern Quecksilber und Aluminium unter die Haut spritzen, wenn die Impfung dann sowieso nicht gegen die Krankheit wirkt? Allenfalls noch dazu führt, dass Epilepsie, Autismus oder Schockzustände meine Kinder heimsuchen. Mein Kind bekommt keinen anaphylaktischen Schock und keine Epilepsie, denn es ist meine verdammte Entscheidung, ob ich mein Kind impfen will oder nicht. Und das werde ich nicht tun. Und die Menschen, die hier laufen, wollen das auch nicht. Gesteht uns diese Freiheit zu. Es ist unser verdammtes Menschenrecht.
Die Gesundheit kommt durch eine gesunde Lebensweise. Ernährung, Bewegung, ausreichend Schlaf, Familie, Atmosphäre. Dort kommt die Gesundheit her. Und die Krankheit kommt dort her, wo es das alles nicht gibt. Schmutz, Dreck, Hunger, Unwissen, Unregelmäßigkeiten, Armut. Ja? Und das ist das Faktum Nummer eins. Und da kann jeder Mensch zustimmen. Ich brauche diese Zahlen, Statistiken, Doppelblindversuche. Wenn man etwas nachdenkt, braucht man diese Dinge gar nicht. Ja?
Wenn wir keine doppelblind-placebo-kontrollierten Studien machen, also wirklich eine gifthaltige Substanz gegen ein wirkliches Placebo kontrollieren, dann ist ja eine Aussagekraft nicht möglich. Wenn ich ein Gift gegen ein vergleichbares Gift vergleiche, dann treten Nebenwirkungen ungefähr gleichsam häufig auf. Und dann kann man sagen, ja, im Vergleich zur Kontrollgruppe haben wir wenig Nebenwirkungen beobachtet. Und das ist das, was letztlich in die Packzettel mit einfließt. Die sind zwar sehr informativ, auch was drin ist, aber was die Nebenwirkungen angeht, sehr klein, ja, nicht wirklich sehr aussagekräftig. Und das ist das, was ja auch für den Impfgeschädigten es so schwierig macht, weil wenn man mal einen Impfschaden erleidet, der nicht im Packzettel steht, dann wird man Schwierigkeiten bekommen. Du magst zurück, gell? Ja, komm mal. Dann wird man Schwierigkeiten bekommen, eben diesen Impfschaden anerkannt zu bekommen, nicht? Und das macht die Sache eben so schwierig, dass wir keine doppelblind placebo-kontrollierten Zulassungsstudien haben und ein ganz miserables Impfschadenserfassungssystem haben. Das heißt, die Größe Impfgeschädigter ist unbekannt und damit natürlich auch eine Aussage zu der Sicherheit der Impfstoffe unmöglich. Wir können zu Risiken und Nebenwirkungen zu Impfung absolut keine Aussage machen, die valide ist. Und das ist auch das, was Professor Zuck zum Beispiel, der Verfassungsrechtler, sagte, dass Impfen, so wie wir es durchführen und so wie wir es empfehlen, aufgrund dieser Situation, dass wir keine Aussage zu Risiken und Nebenwirkungen machen können, im Grunde verfassungswidrig.
Ich glaube, dass wir viel mehr lernen müssen, auf die natürlichen Heilungskräfte unseres Körpers zu hören. Dass ein frisch geschlüpftes Kind, ein frisch geborenes Kind sofort, wie in Ungarn oder in Rumänien, in den ersten 24 Stunden geimpft werden muss, das ist doch wieder des Menschenverstandes. Also das liegt doch nicht in der Natur der Sache. Also wir sind gesunde Säugetiere und unser Immunsystem ist eigentlich darauf ausgerichtet, also es ist erstmal unreif, um überhaupt geimpft zu werden in dem Stadium, und es ist darauf ausgerichtet, natürlich die Abwehrkräfte zu entwickeln und nicht künstlich erzeugt.
Ich habe eine Erfahrung im engsten Bekanntenkreis. Ein Freund von mir, der mit seinem Kind auf der Intensivstation gelegen hat, ein Frühchen. Und nach 3 Monaten hat man gesagt, jetzt ist die Impfung dran. Auf der Intensivstation. Und mein Freund hat gesagt, auf gar keinen Fall, das werde ich nicht machen. Aber diese Standhaftigkeit und dieses Wissen hatte die Mutter, die mit ihrem frühgeborenen Kind auf der Intensivstation lag, nebenan leider nicht. Sie hat ihr Kind impfen lassen und am selben Abend hatte selbiges Kind einen Herzstillstand und musste reanimiert werden in der Nacht. Das sind immer so Sachen, wo man dann sagt, ja, da kann man doch nicht wirklich sagen, ob das miteinander zusammenhängt. Ja, womit soll es denn sonst zu tun gehabt haben?
Ich suche mir meine Informationsquellen sehr, sehr sorgfältig aus. Ich glaube auch nicht automatisch jeder alternativen Quelle. Und wir müssen einfach heutzutage lernen, unserem eigenen gesunden Menschenverstand zu vertrauen, uns eine eigene Meinung zu bilden, weil es ist auch die Basis für eine persönliche Weiterentwicklung. Ja?
Nein, wir möchten das nicht. Wir sehen mehr Gefahr im Impfen als Heilung oder Güte, die daraus entstehen könnte. Darum sind wir heute hier.
Die Leute werden dazu genötigt, die von der STIKO empfohlenen Zeitabstände einzuhalten. Und die Mütter werden eingeschüchtert, so nach dem Motto, wollen Sie die Verantwortung übernehmen, wenn Ihr Kind die Masern hat? Wo ich als Mutter sage, natürlich übernehme ich die Verantwortung. Wer sonst übernimmt die Verantwortung? Die Pharmazeuten nicht, der Staat übernimmt sie nicht, der Kinderarzt schon mal gar nicht. Natürlich übernehme ich die Verantwortung, die volle Verantwortung. Ich habe mich nämlich darüber informiert, unter anderem auch, dass Masern sehr gut behandelbar ist.
Wir tun so, als sei unser Verhalten, vor allem unsere psychische Konstitution überhaupt nicht ausschlaggebend dafür, sondern als sei die Krankheit im Prinzip wie die Weltsicht im Mittelalter etwas Dämonisches, was aus der Hölle emporspringt, sich auf uns drauf wirft und versucht uns zu erwürgen.
Es war von Anfang an so, dass in den ersten Anfängen der Pockenimpfung, da waren nur einige wenige sogenannte Inokulatoren, also Pockenimpfer unterwegs, die sind durch die Europa gewandert. Das waren gar nicht Ärzte, sondern auch Papiere, Hebammen, auch Ärzte vielleicht. Und es hat sich herausgestellt, dass mit der Angstmache, die wir heute ja auch wieder haben, die Leute das geglaubt haben, sie können dann nicht an Pocken erkranken. Und die haben ein gigantisches Geschäft gemacht. Das waren also derjenige, der die Katharine die Zweite geimpft hat, der hat ein Vermögen gehabt und eine Leibrente auf ewig praktisch, weil er von der Katharina, der Kaiserin, diese Impfung durchgeführt hat, die bei ihr Gott sei Dank keinen Schaden angerichtet hat, weil sie ja ohnehin in den besseren Verhältnissen gelebt hat. Und da ist kurze Zeit darauf ist also die Gilde oder die Gruppe der Impfer entstanden. Und Napoleon hat die Impfpflicht eingeführt und damit hat er der Impfindustrie das Fundament gelegt. Das heißt, es war plötzlich Pflicht. Das war nicht, dass sich die Impfbetreiber mussten Propaganda, mussten Werbung machen, mussten also ein Apparat einsetzen wie heute, sondern das war staatlich angeordnet und damit ist die Impfindustrie entstanden. Das ist dem Napoleon zu verdanken und der hat ja damals immerhin halb Europa beherrscht. Ja? Und das war die Grundlage.
Wir dürfen keine Werbung mehr in den Kinos für Marlboro machen. Wir dürfen keine Werbung mehr für die Flasche Whisky machen. Ja, aber für einen Impfstoff, der nicht sicherheitsgeprüft ist, dürfen wir Werbung machen. Und diese Aktion Deutschland sucht den Impfpass wird ja über das Bundesgesundheitsministerium finanziert, die wiederum da ihre Gelder, also die, wie heißt es, Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung wird das finanziert, die wiederum ihre Gelder vom Deutschen Grünen Kreuz bekommen. Und das Deutsche Grüne Kreuz ist eine pharmagesteuerte Institution. Ja. Also da werden Gelder quasi, fließen Gelder über die Pharmaindustrie, um noch mehr Impfquoten zu erhöhen. Wir machen noch mehr Panik vor dieser eigentlich harmlosen Masernerkrankung, ja, um immer noch mehr zu impfen. Ja.
Selbst wenn ein hoher Antikörpertitel gegen Masern immun machen würde, wir kommen vielleicht auf 80% der Bevölkerung oder noch weniger, weil je länger die Impfung vorbei ist, ja, desto mehr sinkt der Titer wieder ab Und deshalb wird man wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren noch eine dritte Masernimpfung einführen und eine vierte Masernimpfung im jugendlichen Alter und bei den Erwachsenen, anstelle, dass sie zugeben, dass es völlig unmöglich ist, einen Herdenschutz bei Masern oder mit irgendeinem der verfügbaren Impfstoffe zu erreichen.
Das ist ein Multimilliardengeschäft. Und da kann ich auch mal eben in die Portokasse greifen und sagen, hier, deutsche Gesundheitsbehörde, gib doch mal gerade ein bisschen was und mach mal Werbung für Impfungen. Und das macht in mir einen Ekel.
Die Industrie ist so stark geworden und die Industrie ist in Wirklichkeit nicht die Regierung, sondern ist nicht die Regierung, ordnet das an, sondern die dahinterstehende Industrie ist so mächtig, dass die Ärzte, die sich gegen Impfen aussprechen, Maßregeln. Ich habe ja durch 9 Jahre Disziplinarverfahren und schließlich Berufsverbot gehabt, weil ich öffentlich gegen Impfen auftrete. Ja? Und ich werde noch immer bedroht. Ja? Das ist also nicht so, dass das also offenbarungsmäßig applaudierend mit großem Applaus angenommen wird, sondern ich werde bekämpft. Ja? Aber das ist nichts Neues. Das hat es von Anfang an immer gegeben. Nur damals war die Industrie noch nicht so stark und hatte noch nicht so starken Einfluss. Denn es hat ja einen Impfgegnerverein gegeben, einen ärztlichen, 1900. Da waren Professoren von England bis Rom, bis Leipzig. Da waren hunderte prominente Ärzte waren in diesem Verein. Aber heute ist die Industrie und das Geld so stark geworden, dass ein Arzt, der gegen Impfung sich äußert, bekämpft wird. Ja?
Ich meine, ich werde immer als der Spinner dastehen, der Studien nicht deuten kann und nicht, der die Seuchen zurückbringt, so unterstellt man mir. Oder jemand, der versucht, mit unlauteren Maßnahmen wie die Homöopathie den Menschen einen Impfschaden aufzuquatschen und damit das Geld aus der Tasche zu ziehen. Also wir haben eine irrsinnige Lobby gegen uns.
Bis vor 7 Jahren haben wir in Österreich ärztliche Impfsymposien abgehalten mit dem Namen Pathovac, also die pathologische Wirkung der Impfungen. Und da haben 50 bis 100 Ärzte jährlich teilgenommen. Das war ein jährliches Symposium. Und seit meinem Berufsverbot, wo also die Regierung, die Frau Minister in Österreich, die Knolski, dieses Berufsverbot angeordnet hat, ist die Impfkritik unter Ärzten völlig verstummt. Aber einige wenige Ärzte, Kollegen, die ich persönlich kenne, und das sind Ärzte, die sich mit Homöopathie und mit Kneippmedizin oder ganz einfach gründlich mit der Medizin auseinandersetzen, die sind natürlich auch meiner Meinung.
Also der Dreh kam Gott sei Dank sehr früh in meinem Studium. Also ich habe gerade angefangen zu studieren, ich war sehr euphorisch, wollte Kinderarzt werden und da war damals in der Nachbarschaft ein Kindlein 3 Tage nach der Dreifachimpfung gestorben. Das war der eine Schlüsselmoment. Und der zweite war, dass ein Freund von mir eine Reise machen wollte und sich gegen Typhus hat impfen lassen und 6 Wochen blind geworden ist. Und die dritte war, dass eben damals in den 80er Jahren, spät 80er Jahren, die Keuchhustenkomponente aus den Impfstoffen herausgenommen worden ist, weil sie massive Nebenwirkungen hervorgerufen hat. Und in der Universität wurde ein Wiener Professor eingeladen, der eben uns allerlei Tolles zu den Impfungen erzählen durfte. Und der sagte, dass die Keuchhustenimpfung eines der bestverträglichsten Impfungen sei, die wir haben. Und da bin ich eben auf diese Missstände aufmerksam geworden. Wie kann der eine so behaupten, während in Deutschland die Impfstoffe verboten werden und vom Markt genommen werden, wie da der Informationsfluss ist? Und der ist gleich null. Ja? Dieser Professor war ein Pharmavertreter. Ja, der eben für die Pharmaindustrie aktiv war und eben Impfwerbung betrieben hat. Und der konnte mit der Kritik, die ich dann eben öffentlich geäußert habe, aber der Impfstoff ist doch gerade erst in Deutschland vom Markt genommen worden. Wie passt es mit der Aussage zusammen, dass der sicherste Impfstoff überhaupt sei? Da war betretenes Schweigen.
Das, was wir an Statistiken haben, ja, das ist nur bedingt aussagefähig. Was wir wissen ist, dass die Hospitalisierungsrate bei den Kindern, die bei Schulmedizinern in der Praxis sind, ja, dass da die Hospitalisierungsrate, also die Rate der Kinder, die in Kliniken eingewiesen werden wegen Masern, bei 10-20% liegt und bei homöopathischen und naturheilkundig arbeitenden Praxen tendiert das gegen 0%. Ja? Das heißt, die schulmedizinische Praxis ist die Mitursache für schwere Verläufe. Paracetamol, mit Paracetamol und Co. Fieber zu senken, erhöht die Sterberate radikal. Und das wird uns nicht gesagt. Ja? Das ist eine Schweinerei.
Man darf es nicht den Ärzten überlassen, denn wer will das Beste für mein Kind, wenn nicht ich, seine Mutter?
Was extrem erschreckend ist, ist die Unwissenheit der Ärzte. Du gehst zu deinem Arzt und sagst, sagen Sie mal, was ist denn eigentlich mit den Adjuvantien darin? Und die Hälfte der Ärzte fragt dich, was sind denn Adjuvantien? Ja? Was ist denn da los? Wer hat denn den Impfbeipackzettel denn überhaupt gelesen, was da drin steht?
Ich habe die Beipackzettel gelesen. Nicht die 3-4 Seiten, die man vom Arzt eventuell auf Nachfrage ausgehändigt bekommt, sondern die Produktinformationen, die meistens über 50 Seiten haben, die im Internet suchen und die lesen. Da stehen ja listenweise, tabellenweise, seitenweise Nebenwirkungen, was ja an sich auch nicht Nebenwirkungen sind, sondern das sind unerwünschte Hauptwirkungen. Das darf man nicht vergessen.
Ich meine, die Nebenwirkungen werden ja von der Pharmaindustrie selbst offenbart. Aber die meisten Ärzte haben nur eins gehört. Das RKI sagt mir, das Robert-Koch-Institut und das Paul-Ehrlich-Institut, diese Impfungen sind total sicher.
Also ich muss wissen, wie hoch ist die statistische Wahrscheinlichkeit für eine schwere Nebenwirkung. Nur dann kann man ja dann abwägen. Ja? Also man redet heutzutage zwar nicht mehr von der Nutzen-Risiko-Abwägung, ja, das ist auch interessant, sondern nur von der sozialen Verantwortung. Aber eigentlich ist es ja eine Abwägung zwischen Nutzen und Risiken. Also Wirksamkeit, sind Geimpfte gesünder, ist das Impfrisiko kalkulierbar? Und das Dritte ist, dass man sich vielleicht auch mal damit beschäftigt, ob die Sterbezahlen, die man da so nennt von Seiten der Behörden, ob die so stimmen. Zum Beispiel hieß es viele Jahre lang, sterben in Deutschland 10.000 Menschen an Influenza. Ja? Das war eine Schätzung. Und damit hat man die Leute zum Impfen getrieben. Und dann kam die Schweinegrippe und dann musste man aufgrund der Umstände einzeln zählen. Und dann waren es nur etwa 300. Ja, was jetzt? 10.000 oder 300, was stimmt jetzt?
Das Problem ist, dass die Ärzte von Statistik nichts verstehen. Man kann mit statistischen Zahlen den Ärzten irgendwas erzählen und weil sie von Statistik nichts verstehen, kann man ihnen alles Mögliche aufschwatzen. Ja? Und das ist das Problem, dass von hier aus dann schon Schlüsse gezogen werden von falschen statistischen Auswertungen und Interpretationen, sodass dann die Ärzte das sagen in Wirklichkeit, wovon sie selber gar nichts verstehen, beziehungsweise das sagen, was die Impfbetreiber ihnen vorschlagen. Ja?
Die meisten Ärzte wissen zu Risiko und Nebenwirkung schon einiges. Aber wie will man das mit dem Gewissen vereinbaren, wenn wir Impfungen durchführen? Wir müssen irgendwo unser Gehirn auf Durchzug stellen. Ja? Hier ist irgendwo eine ärztliche Kollegin da, die sich vorhin auch bei mir vorgestellt hat, oder wir haben uns kennengelernt, die auch impft, eine Arbeitsmedizinerin, ja, die sagt, ich mache das einfach, weil das wird so von uns verlangt.
Ich bin in der Kleinstadt, das sind 10.000 Einwohner, das sind 4 Kinderärzte und naja, vielleicht 10 Allgemeinärzte. Ich war ja Allgemeinärztin, ne? Und hatte mit allen eigentlich ein relativ gutes Verhältnis. Natürlich wird man etwas schräg angesehen, wenn man nicht das macht, was die Allgemeinheit macht.
Aber die meisten Menschen, Ärzte sind ja auch nur Menschen und mit denen kann man auch reden. Und die auf Vorträge zum Beispiel mal da sind, die kommen hernach und wollen die Studien wissen, die Quellen wissen, die ich da zitiere. Und sie werden aufmerksam und wach. Ja? Aber eben allein dieser bürokratische Aufwand, selbst wenn ich jetzt ein impfwütiger, impfgläubiger Kinderarzt bin und die Kinder impfe und jetzt kommt ein Impfschaden auf, dieser wahnsinnige bürokratische Aufwand, den ich leisten muss, überhaupt einen Impfschaden zu melden, die meisten wissen gar nicht mal, wie das geht. Ja? Und dann ist doch besser, man sagt, ist besser kein Impfschaden, also ich hege nicht einmal den Verdacht, dann brauche ich es auch nicht melden. Ja? Und so habe ich dann auch für mich eine Rechtfertigung, wenn das Impfen dann eben sicher ist, weil ich ja nicht hinschaue, nicht hinhöre, dann brauche ich auch mein Gewissen damit nicht belasten. Es gibt ja auch manifeste Impfschäden, zum Beispiel wie das Symptome, die dem Schütteltrauma ähnlich sind. Das hat ja schon die Marion Kammer vorhin auch gesagt. Wir haben da eben diesen Verein INES gegründet, die Impfnebenwirkung, Eltern- und Sorgerechtsentzug. Stell dir einfach nur die Situation vor, du hast drei Kinder, du kriegst ein viertes und du möchtest dieses vierte Kind STIKO-konform impfen. Du gehst jetzt zum Kinderarzt, Kind ist kerngesund, er diagnostiziert es ja dadurch, dass er eine Impfung durchführt, muss er ja eine Unbedenklichkeit ausstellen quasi, dass das Kind gesund war, sonst hätte er es ja nicht impfen dürfen. Es wird also dieses Kind geimpft, entwickelt plötzlich Blutung im Auge, verdreht die Augen, er fängt an zu brechen, nicht? Man geht ins Krankenhaus, weil die Eltern in Sorge sind, dort macht man ein CT und dann stellt man auch noch eine Hirnblutung fest und dann heißt es Verdacht auf Schütteltrauma. Die Polizei wird verständigt, das Jugendamt wird verständigt, die holen dir deine großen Kinder, der Papa sitzt 2-3 Jahre im Gefängnis, ja? Du siehst jahrelang deine Kinder nicht mehr. Das ist für mich die grausamste Nebenwirkung überhaupt, die es gibt, ja? Und die Symptome eines Schütteltraumas sind absolut vergleichbar mit denen einer Impfung.
Ich habe es mitbekommen, was für eine Macht einfach Behörden jetzt schon entfalten können bezüglich Eltern, bezüglich Sorgerecht. Und es macht mir einfach sehr, sehr große Angst. Und ich sage einfach, wir müssen dem jetzt vorbeugen, dass sie das durchbringen können, diese Impfpflicht.
Meine Arbeit in meiner Praxis, die ich jetzt eben seit 1996 in Kaufering habe, besteht im Grunde darin, geschädigte Patienten zu behandeln. Und es sind inzwischen über 3.000 bis 4.000 Patienten mit Impfschäden, die immer wieder von ihren Ärzten zu hören bekommen haben, das hat mit den Impfungen nichts zu tun.
Meine Triebfeder sind die kleinen Babys, nicht? Wenn ich sehe, ich habe ja meine ganze Praxis, ist voll mit impfgeschädigten Patienten, wirklich von überall aus Deutschland, Schweiz, Österreich. Die Leute, die sind so hilflos, weil sie allein gelassen werden. Da wird plötzlich der Arzt des Vertrauens, nicht, wenn man ihn anspricht, kann die Neurodermitis, das Asthma, der Diabetes, der Krampfanfall, ja, selbst die Hirnblutungen, kann das was mit den Impfungen zu tun haben, erfahren die meisten Patienten eben nein und werden dann von ihrem Arzt beschimpft und gesagt, du hast ja einen Vogel, das hat mit den Impfungen nichts zu tun, komm nächste Woche zur Auffrischung. Und die Eltern werden halt verzweifelt, sie werden alleingelassen mit ihren Impfschäden. Ich habe Patienten in Behandlung, die prozessieren seit 25 Jahren vergeblich, ihren Impfschaden anerkannt zu bekommen. Und das Kind war vorher kerngesund, es wurde geimpft und ist zusammengebrochen und sitzt 25 Jahre im Rollstuhl. Und das ist ein Ding, das darf nicht sein. Ja?
Also wir bräuchten dringend einen Anwalt, der sich mit Medizinrecht sehr gut auskennt. Der hätte auch eine volle Anwaltskanzlei mit Sicherheit, denn es gibt so viele Impfschadensfälle, die anerkannt werden müssen. Das suchen wir händeringend. Ansonsten an Zulauf fehlt es uns eigentlich nicht. Also es kommen sehr viele zu uns, hilfesuchende Mütter, Pflegemütter, Heilpraktiker, wie gesagt, im Stammtisch selber. Wir sind alles Molekularbiologen, Heilpraktiker.
Weil ich eben so viel Leid bei so vielen kleinen Kindern schon sehe, nicht die Neurodermitis, die oft im dritten Lebensmonat anfängt. Später gesellt sich das Asthma dazu. Dann kommt, wird wieder gesprüht, dann kommt die Allergieneigung dazu und. Ja? Das sind mal ein paar harmlose Impfnebenwirkungen, Asthma, Neurodermitis, die aber auch schon grausig sind, weil wenn man sowas mal hat, das ist nicht schön. Ja? Es wird immer wieder nicht hingeschaut. Und das ist das, was die Sache so problematisch macht. Wir sind mit den Impfschäden alleine und werden auch alleine gelassen. Und das ist auch an uns Ärzten, das eben laut auszusprechen. Wir haben eine Meldeverpflichtung eben, was Impfschadensverdachtsfälle angeht, aber niemand meldet. Es klagt ja auch das Paul-Ehrlich-Institut zum Beispiel, dass nur 3-5% der Ärzte Impfschäden überhaupt melden. Dadurch bleiben die Datenbanken leer und Impfungen als sicher.
Ich glaube, dass viele Menschen mit dem Thema einfach in Ruhe gelassen werden wollen. So nach dem Motto, meine ganze Familie macht das und die Ärzte in Weiß werden schon recht haben, also mache ich das jetzt auch. Und wir haben das jetzt einmal entschieden und jetzt wollen wir uns damit nicht beschäftigen. Und solange es die Menschen nicht selbst betrifft, mit einem Impfschadensfall im eigenen Umfeld oder bei den eigenen Kindern, beschäftigen sich viele damit leider nicht.
Ich habe auch noch jemanden im Bekanntenkreis, wo das Kind bei der zweiten Impfung nur die Decke gesehen hat. Also das eigentlich noch ein Baby erkennt die Deckenstruktur wieder und fängt noch, bevor der Arzt irgendwas rausholt, an zu schreien, als würde es um sein Leben gehen. Dieser Junge weist heute autistische Züge auf. Natürlich kann ich nicht mit Gewissheit sagen, dass das so ist. Sowas müsste man untersuchen. Aber das ist ja genau die Problematik. Sowas wird nicht untersucht. Impfschäden werden kaum gemeldet. Und das Robert-Koch-Institut oder erst recht nicht die Pharma hat ein Interesse daran, die Unwirksamkeit und sogar Schädlichkeit von Impfstoffen irgendwo zu notieren, sodass die Leute hinterher drauf kommen, dass es besser ist, sich doch nicht impfen zu lassen.
Ich habe 3 Kinder, die sind bewusst nicht geimpft und die sind alle sehr gesund, chronisch gesund, und bei mir ist es so, dass ich selber habe eine ausgetestete Schädigung durch Impfung. In meinem Fall war es so, dass mein Vater war Arzt, der hat auch selber Impfung vorgenommen, der war noch Schulmediziner der guten alten Sorte. Das Schlimmste war MMR-Impfung, soweit ich weiß, also 3-fach oder 2-fach-Impfung. Da wurde noch nicht so durchgeimpft wie heute.
In einem Fall von plötzlichem Kindstod traf das US-Bundesgericht für Impfschäden vor kurzem eine historische Entscheidung. Es wurde anerkannt, dass ein 4 Monate alter Säugling, der 24 Stunden nach Gabe der 7 Impfstoffe gegen Diphtherie, Tetanus, Keuchhusten, Polio, Pneumokokken, Rotavirus und Hepatitis B, wie auch in Deutschland üblich, jener Säugling an diesen Impfungen verstarb.
Also mich schockiert es einfach. Für mich ist es absolut schlimm, einfach die Vorstellung, dass da jemand zwangsmäßig eine solche Maßnahme an meinem Kind durchführen will.
Ich glaube, dass das schon vorher durch Angstmache in der Schwangerschaft, durch Kinderärzte, durch die Familien natürlich auch, dass schon vorher quasi das Gedankengut der werdenden Eltern dahingehend beeinflusst wird, so nach dem Motto, na, ihr wurdet doch auch geimpft zu DDR-Zeiten, euch ist ja auch nichts passiert, aber man kann die Impfung überhaupt nicht vergleichen. Ja?
Die haben noch nach Kriterien geimpft. Nicht, dass ich das gut finde, aber so der gute alte Hausarzt, der wusste noch, du kannst nicht da einfach fröhlich reinimpfen in Schnupfen und Neurodermitis und dies und jenes, du musst dies beachten, du musst das beachten.
Zum einen gibt es laut Beipackzettel schon mal Kontraindikationen laut Hersteller. Das sind Kinder mit Hühnereiweißallergien oder die eine Impfreaktion bei einer vorherigen Impfung gezeigt haben, die über das übliche Maß einer normalen Impfreaktion herausgeht. Dazu zählt Fieber über 39 Grad, unstillbares Schreien und so weiter und so fort. Oder Krampfleiden in der Familie.
Die meisten in unserer Gesellschaft sind ja von ihren Ärzten auch darauf getrimmt, das ist die Krankheit, die decke ich jetzt zu mit Tabletten, Pillen, Spritzen, dass ich das nicht mehr merke und ich mache mich gar nicht auf den Weg herauszufinden, was hat diese Krankheit eigentlich für eine Bedeutung.
Diese Krankheiten helfen uns. Es war in der Tat so, dass bei einer Virusinfektion meines Sohnes gleichsam auch das Zahnen losging. Und viele sagen ja, wenn meine Kinder anfangen zu zahnen, dann bekommen die immer eine Erkältung. Und es war in diesem Fall in dem Krankenhaus sogar eine schulmedizinisch ausgebildete Medizinerin, die sagte, nein, es ist umgekehrt. Man bekommt diese Erkältung, die Kinder bekommen diese Erkältung, damit der Organismus angeregt wird, der Stoffwechsel angeregt wird und das Zahnen, also der Durchbruch des Zahnes durch das Fleisch überhaupt passieren kann. Wir müssen endlich verstehen, dass wir in einer Welt leben, in einer Natur, die uns eigentlich nur mit guten Dingen bedacht hat und nicht anfangen, Panik und Gefahr zu sehen in Kinderkrankheiten, die eigentlich nichts anderes sind als Unterstützer für Entwicklungsschübe.
Wir schützen unsere Kinder selber.
Wir wissen aufgrund vieler Studien, dass schwere Masernverläufe sehr viel mit einem Vitamin-A-Mangel zu tun haben. Das heißt, wenn wir Eltern auf genügend Vitamin A durch die Ernährung achten, ja, dann haben wir das selber im Griff, ja, ob es zu einem schweren Masernverlauf kommt. Also das sind so ein paar Sachen. Ja. Herdenschutz ist einfach Quatsch. Ja. Es ist reines Marketing, ist sachlich nicht begründbar. Marketing, Marketing, Marketing für die Hersteller, für die Pharmaindustrie und gegen die Menschen.
Wir haben so viel Leid auf dieser Welt. Wir könnten so viel Geld investieren, zum Beispiel in die Welthungerhilfe. Ja, stattdessen macht Bill Gates mit seiner GAVI, die Global Alliance for Vaccine, ja, geben 5 Milliarden Dollar aus, um dieses Recht durchzusetzen, dass jedes Kind auf dieser Welt eine Impfung bekommt. Ja? Aber nicht zu essen. Mit 1 Milliarde könnte ich ein ganzes Jahr lang den Hunger auf dieser Welt in den Griff kriegen, dass kein einziges Kind mehr an Hunger stirbt. Ja? Was brauchen die eine Masern-Mumps-Röteln-Impfung? Die brauchen was zum Essen. Ja?
Was viele nicht wissen, Impfstoffe werden gezüchtet auf Hühnerembryonen, also auf Hühnerembryozellen, auf Kälberserum und aus abgetöteten Menschenföten. Also Menschen, die eine Abtreibung vornehmen, Frauen, können sich gewiss sein, dass ihre toten Babyföten zur Impfstoffherstellung verwendet werden. Das wissen sehr wenige Menschen.
Die Hersteller wissen schon, was drin ist. Ja, sie versuchen es auch teilweise zu deklarieren, aber sie lassen sich halt auch nicht wirklich ins Rezept der Suppe gucken, weil eben es gibt Rückstände, es gibt Stoffe, die nicht deklariert werden müssen. Und das sind zum Beispiel Quecksilberrückstände. Die müssen jetzt nicht mehr deklariert werden. Wir stellen zwar quecksilberfreie Impfstoffe her, in denen aber am Ende doch noch Spuren von Quecksilber drin sind.
Ich habe mir den Mund fusselig geredet und gesagt, sie sollen die Kinder nicht impfen lassen, weil eben die ganzen toxischen Substanzen da drin sind, aber und bekommen keinen Cent dafür. Aber wenn dann die Impfung erfolgt ist, ne, ist ja ganz unterschiedlich, wie das honoriert wird, zwischen 10 und 50 Euro pro Spritze oder teilweise mehr. Und zusätzlich zu dem Budget, und da sind die Leute, die Ärzte natürlich motiviert, bei Impfungen weiterzumachen. Ne?
Aluminiumhydroxid steht ja in fast jedem Impfstoff, der eben nicht lebend Impfstoff ist, ist als Bestandteil drin. Und dafür gibt es ja auch Zulassungsstudien, also nicht wirkliche valide Zulassungsstudien, die Gefährlichkeit oder die Unbedenklichkeit eines Impfstoffs oder dieses Aluminiumhydroxids wirklich plausibel wissenschaftlich darstellen. Gibt es nicht, Sicherheitsstudien.
An alle Kinder! Wenn ihr nicht geimpft wurdet, dann habt ihr sehr Glück.
Was das Aluminium betrifft, gibt es einen französischen Wissenschaftler namens Professor Romain Gerardy. Er hat das erforscht und veröffentlicht und experimentell bewiesen, dass Aluminium, das gespritzte Aluminium, direkt ins Gehirn geht. Es gibt keine sogenannte Blut-Hirn-Schranke, das ist ein Mythos. Die Nervenzellen benötigen die meiste Energie, das heißt, sie absorbieren alles, was in den Körper und in den Muskel gespritzt wird. Und Professor Gerardy hat einwandfrei nachgewiesen, dass Aluminium aus Impfungen bis zu 7 Jahren im Gehirn bleibt. Das heißt, den Kindern werden sehr, sehr früh neurologische Schäden verursacht. Da die Impfungen auch sehr früh verabreicht werden, haben die Eltern keine Möglichkeit eines Vergleichs, um zu wissen, wie sich ihre Kinder ohne diese Gifte entwickelt hätten. Das heißt, wenn Nervenzellen absterben, wenn die Intelligenz sich nicht mehr entwickeln kann, die neuronalen Verbindungen darunter leiden, haben wir oder werden wir haben, hoffentlich nicht, aber so ist es wissenschaftlich bewiesen, werden wir ganze Generationen von neurologisch geschädigten und degenerierten, in Anführungszeichen, Menschen haben, die nicht mehr imstande sind zu denken. Das ist ja die größte Gefahr.
Wenn ich das in der Nahrung aufnehme, dann geht es durch meinen Verdauungstrakt und im Darm werden 0, ich müsste lügen, ich weiß nicht genau wie viel. Es ist eine 0-Komma-Zahl, was resorbiert wird und ins Blut geht. In einer Impfung werden 100% des Aluminiums direkt in den Blutkreislauf gegeben. Aluminium ist ein Nervengift.
Wir haben von der Lebensmittelaufsichtsbehörde haben wir Grenzwerte für Aluminium festgelegt. Und das ist 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche. Darf man an Aluminium oral zu sich nehmen. Ja, das ist eine Größe. 1 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht pro Woche. Wenn ich jetzt schaue, was in Impfstoffen drin ist, ja, dann dürfte ein kleines Baby mit 5 Kilogramm Schwere, das ist ungefähr 2-3 Monate alt, da wo die Impfungen angefangen werden, also 5 Milligramm pro Kilogramm, also pro Woche bekommen, weil das Kilogramm ist ja schon eingerechnet, also 5 Milligramm pro Woche bekommen oral. Oral heißt über die Nahrung. Ja, jetzt wird aber nicht erwähnt, dass wenn man oral aluminiumhaltige Substanzen zu sich nimmt, dass sie nur bis zu 1/1000stel circa resorbiert werden. Der Rest wird wieder ausgeschieden. Ja, wir reden also jetzt hier nicht von 5 Milligramm, sondern nur von 5 Mikrogramm, die quasi den Organismus belasten. Der Rest wird ja wieder ausgeschieden. Und diese 5 Mikrogramm, ist pro Woche definiert von der Lebensmittelaufsichtsbehörde. Wenn du jetzt schaust, wie viel Aluminium in den Impfstoffen drin ist, in der Sechsfachimpfung zum Beispiel, da reden wir wieder von Milligramm. 1,2 Milligramm ist in der Sechsfachimpfung drin. Ja? Dann kommt ja noch die Prävenar-Impfung dazu, die hat ja auch nochmal 0,5. Die Meningokokken-Impfung hat auch nochmal 0,3 und so weiter. Ja, das summiert sich alles immens hoch. Und am Ende hast du nicht nur 5 Mikrogramm pro Woche, die über die Nahrung zu dir genommen wurden, sondern du hast hier wirklich im Milligramm-Bereich tausendfach über dieser festgelegten Referenz werden die Kinder hier intramuskulär gespritzt mit Impfstoffen. Ja? Und dass da Schäden auftreten, ist ja nur zu denkbar. Und dazu gibt es ja auch genügend Studien, ja, die ganz klar belegen, dass Aluminium für den menschlichen Organismus sehr, sehr schädlich ist.
Es schreien alle, oh Gott, im Deo kein Aluminium mehr auf der Haut machen, aber in der Impfung redet kaum einer drüber.
Ich meine, es gibt ein paar ganz einfache Erkenntnisse. Wenn ich weiß, dass Aluminium, Quecksilber, Formaldehyd Bestandteile der Impfung sind und das ist nicht zu leugnen, das bestätigt ja auch das Robert-Koch-Institut, dann reicht mir eine Sache zu wissen. In keinem einzigen Organismus in der Natur sind Aluminium oder Quecksilber verbaut, es sei denn, dieser Organismus ist krank und vergiftet. Ja, das ist für mich die Antwort auf alle Fragen. Und wenn ich dann noch die Erkenntnis habe, dass Krankheiten mehr sind als etwas Böses, als der Teufel, sondern Krankheiten einen Weg für mich aufzeigen, den ich gehen soll, damit es mir im Endeffekt besser geht, ja, und ich diese zwei Erkenntnisse kombiniere, dann brauche ich auch keine Angst zu haben. Wenn man sich den Film Wax von Andrew Wakefield, der heute angereist ist, um uns hier zu unterstützen in Deutschland, um diese Zwangsimpfung hier zu vermeiden, ansieht, dann stellt man fest, welch üble Sachen ja solche Impfungen mit sich bringen können, die allesamt leider Gottes von unseren solchen Instituten wie dem RKI unter den Teppich fallen gelassen werden.
Ein führender Wissenschaftler des CDC, des Centers for Disease Control, welches in etwa dem deutschen Paul-Ehrlich-Institut entspricht, wurde zum Whistleblower. Er bestätigte, dass das CDC in einer Studie feststellte, dass ein ursächlicher Zusammenhang zwischen der MMR-Impfung und Autismus besteht und dass sie sich entschieden, diese Informationen zu verschweigen, die Beweise zu vernichten und damit Millionen von Kindern dem Risiko auszusetzen, einen schweren bleibenden Gehirnschaden zu erleiden. Die Hersteller und Aufsichtsbehörden sind diejenigen, welche beweisen müssen, dass Impfstoffe ungefährlich sind. Es ist nicht unsere Aufgabe zu beweisen, dass sie es nicht sind. Tatsächlich sind Impfungen weder sicher noch effektiv. Der Film Vaxxed ist bemerkenswerterweise weltweit erfolgreich. Es ist unglaublich. Ich denke, eine Menge davon kam durch die Zensur. Jedes Mal, wenn sie versuchen, den Film zu verbieten, 1 Million mehr Leute wollen ihn sehen. Sie haben vom Tribeca Film Festival nichts gelernt. Sie zensierten den Film und dann sah man Robert De Niro in der Today Show, als er sagte, jeder sollte diesen Film sehen. Dann explodierten die Zugriffe auf den Film. Sie wollen einfach nicht dazulernen. Wie auch immer, das ist nur zu unserem Vorteil.
In Amerika gibt es eine Meinungsumfrage, YouGov, welche sich jedes Jahr an die Wähler richtet. Noch vor dem Film Vaxxed gab es folgende Frage. Denken Sie, dass Impfungen Autismus verursachen? Und jene, die definitiv oder wahrscheinlich antworteten, 13% der Erwachsenen. Ein Jahr später, nach Erscheinen des Films, 31%. Das ist immens. Das kann eine Wahl entscheiden und einen Regierungswechsel bewirken. 31%. Und das war noch, bevor der Film auf Tour ging, noch bevor der Vaxxed Tourbus zweimal durch die USA tourte. Inzwischen wird das Ergebnis weit höher liegen. Nun, ich bleibe auf jeden Fall hoffnungsvoll.
Ich kann nur eins beschwören, verlasst euch lieber auf die Erfahrungen eurer Verwandten und Bekannten, denn die sind glaubwürdiger als eine Presse, die darauf eingeschworen ist, Impfungen als das ultimative Heilsmittel unserer Zeit zu propagieren. Es gibt keine gegensätzliche Meinung. Es gibt keine Meinungsfreiheit zum Thema Impfungen in diesem Land.
Sie lügen, dass sich die Balken biegen und setzen uns Eltern unter einen immensen sozialen Druck. Dieser Körperverletzung, eine Impfung ist eine Körperverletzung, dieser Körperverletzung zuzustimmen. Und das ist der Hammer. Ja? Es geht nicht. Ja, wir haben eine Demokratie. Ja, wir haben Grundwerte, wir haben ein Grundgesetz. Ja?
Wenn man Hans Solzin in eine Talkshow einlädt, dann sitzen dort vermehrt Vertreter der Pharmaindustrie und die Redakteure, die ihn im Interview haben, übergehen ihn komplett und gehen gar nicht auf seine Argumente ein. So war es das letzte Mal, als Hans die Möglichkeit hatte, als ich ihn gesehen hatte. Ja? Und das ist etwas, was ein Unding ist. Hier wird Propaganda gemacht für ein Medikament, was als das Ultimo unserer modernen Medizin gehypt wird, was aber letzten Endes nur eine Sicherheit hat. Und das steht auf diesem Plakat hier. Impfen sicher ist nur das Risiko.
Mein Anspruch ist, zwischen Meinung und Fakten ganz strikt zu unterscheiden. Das tun die Medien nicht. Ja? Und das, was ich als Fakten behaupte, muss... Das versuche ich auch immer anhand von Quellen zu belegen. Ja? Dann haben die Medien natürlich einen Auftrag im Sinne des Allgemeinwohls. Ja? Was sie tatsächlich machen, sie dienen ihren Anzeigenkunden, ja? Aber nicht dem Allgemeinwohl.
In den USA sind die Medien überwiegend im Besitz der Pharmaindustrie. Wenn man sich die Fernsehanstalten in einem Jahr anschaut, in welchem nicht gewählt wird, dann kommen 70-80% ihrer Einnahmen aus dem Topf der Pharmaindustrie. Das ist eine Katastrophe, denn der Hauptaktionär in diesen Filmen ist die Pharmaindustrie. Und wenn sie etwas bewerben wollen, dann bewerben sie es. Und wenn sie nicht wollen, dass etwas im Fernsehen auftaucht, dann wird es nicht gesendet. Mit anderen Worten, sie haben die Macht über die Schlagzeilen. Für die Amerikaner ist das eine Katastrophe. Sie bekommen rund um die Uhr Fake News. Sie bekommen nicht die korrekten Berichte. Es ist nicht ganz so schlimm wie anderswo in der Welt, aber nichtsdestoweniger versagen die Medien komplett dabei, ihren Job zu tun. Eine große Rundfunkanstalt bat mich heute Morgen hier in Berlin um ein Interview. Ich sagte, haben Sie Vaxxed gesehen? Und sie sagte, nein. Ich sagte, dann haben Sie nicht recherchiert. Oh, ich habe eine Menge recherchiert. Nein, haben Sie nicht. Sie haben dieses Thema nicht recherchiert. Sie haben den Film nicht gesehen. Oh, ich kenne Ihre Meinung. Nein, tun Sie nicht. Sie kennen meine Meinung nicht, denn Sie haben zuvor noch nie mit mir gesprochen. Darum erzählen Sie mir nicht, Sie wüssten meine Meinung. 25 Jahre lang muss ich mir inzwischen die Einseitigkeiten der Medien anhören. Ein Beispiel zum Film Vaxxed. Die New York Times, die LA Times und die Washington Post kritisierten den Film auf Grundlage des Trailers. Sie hatten den Film nicht gesehen. Ich bin vermutlich etwas altmodisch, aber ich dachte mir, man muss einen Film gesehen haben, um ihn kritisieren zu können. Aber jene Leute glauben, dass sie das nicht zu tun brauchen. Und das ist diese Art von Idiotie, mit der wir es ständig zu tun haben. Wenn wir etwa den Menschenrechtsgedanken forcieren, mein Körper, mein Kind, basierend auf unserem Recht und der Freiheit, selbst über sich und sein Kind entscheiden zu dürfen, was natürlich ein völlig gültiges und vernünftiges Argument ist, rate ich dennoch zur Vorsicht. Die Lobbyisten der Pharmaindustrie und das Gesundheitswesen haben für die Einführung von Pflichtimpfungen bereits die Vorarbeit geleistet, indem sie Politiker davon überzeugen, dass die Rechte der Masse über den Rechten des Einzelnen stehen. Robert De Niro stand unter enorm hohem Druck beim Filmfestival Tribeca, unter Einfluss seiner Partnerin bei Tribeca Productions. Ich glaube, da gab es wohl einen Festivalsponsor im Interesse der Pharma, welcher die Absetzung des Filmes forderte. De Niro war daraufhin sehr verärgert über dieses Ereignis. Ich denke, wenn man einen Film von einem Independent Film Festival, dem letzten Bollwerk des freien Filmemachens, zensiert, dann ist das schrecklich. Für Tribeca ist es katastrophal. Ich empfinde große Sympathie für die Familie De Niro. Sie haben einen impfgeschädigten Sohn mit Autismus. Seitdem setzt De Niro sich für diese Thematik ein. Ich denke, er hat einfach realisiert, dass das ein sehr ernstes Thema ist, mit dem man sich dringend auseinandersetzen muss.
Es ist ein Skandal, wenn wir zum Beispiel Kinder oder als Schwangere keinen Röteln-Impfpass ausgefüllt haben, ja? Weil die Röteln ja ein Baby schädigen können. Aber es ist sowas von unwahrscheinlich heutzutage, dass man als Schwangere im ersten Trimenon sein Baby mit Röteln infiziert, dass eine Röteln-Embryopathie auftritt. Da ist es tausendmal wahrscheinlicher, dass eine Schwangere, die in der Frühschwangerschaft Alkohol säuft oder Herpes entwickelt, eine Enzephalitis auf ihr Kind überträgt. Aber darüber wird nicht gesprochen. Es ist ein Skandal, wenn der Röteln-Impfung fehlt im Impfpass, aber es ist kein Skandal, wenn eine Schwangere raucht, Alkohol trinkt und zu McDonald's zum Essen geht.
Also es gibt, glaube ich, einen einzigen Fall, wo man wo es ratsam ist, wirklich Impfungen vorzunehmen. Und zwar, wenn Schwangere bedroht sind, Infektionskrankheit zu bekommen, die sich auf ihr Baby auswirkt. Das ist aber wirklich eine Seltenheit. Ja? Ansonsten alle Impfungen, auch Tetanus, wo ja klar ist, es wird ja nicht gegen den Tetanus-Erreger, sondern gegen den Kot des Tetanus-Erregers quasi geimpft, was ja gar nicht geht. Ja? Also gegen Schlangengift kann man sich auch nicht impfen. Ja? Wenn die Schlange dich beißt, dann bist du halt gebissen. Und die Anzahl der Tetanus-Fälle ist so gering, dass man sich auf was anderes konzentrieren sollte.
Tetanus-Impfung hat nie genützt. Das wurde schon in den Zweiten Weltkrieg wurde das bestätigt, dass also die Franzosen, Mutterland der Impfungen, haben 1936 begonnen, die Soldaten zu impfen. Ab 1940 die ganze Zivilbevölkerung, die Pflicht geimpft, dort ist heute noch gegen Tetanus Impfpflicht, beziehungsweise haben dann die Zahlen gezeigt, dass der Tetanus trotz vorschriftsmäßiger und flächendeckender Impfung dass die Tetanus-Toten zugenommen haben bis 1944, bis zur Schlacht an der Normandie infolge des Zweiten Weltkrieges, weil dort Hunger aufgetreten ist, die Getreidefelder wurden zerstört, die Versorgung ist zusammengebrochen, das hat wieder Hunger gegeben. Und erst allmählich nach 1946 hat begonnen, die Todesfälle durch Tetanus allmählich zurückzugehen. Das wurde also schon damals widerlegt. Das sind ganz die offiziellen Zahlen. Auch die sogenannte passive Impfung, wo man meint, ich kriege Antikörper direkt, die wurde schon 1921 von einem englischen Komitee untersucht und widerlegt, dass auch die passive Impfung. Aber wenn eine Impfung nun einmal eingezogen ist in das System und institutionalisiert ist, dann geht das so weiter. Das kriegt man nicht mehr heraus. Und unter den Ärzten sind zu wenig, die darüber nachdenken und das untersuchen, beziehungsweise sie halten sich zurück.
Nehmen wir mal an, die Tetanusimpfung würde tatsächlich Tetanuserkrankungen verhindern. Dann betrifft das nur nur Wunden, die nicht bluten, weil bei Wunden, wo der Sauerstoff rankommt, ja, kann dieses Tetanusbakterium gar nicht gedeihen. Es betrifft nur Wunden, die tiefe Wunden, die verschmutzt sind, wo zum Beispiel abgestorbenes Gewebe nicht rauseitern kann. Wundversorgung nach Regeln der Kunst heißt ja, der Dreck muss raus. Ja, früher, vor dem Ersten Weltkrieg, hat man die Wunden noch zugeklatscht und dann im Ersten Weltkrieg hat man angefangen, das damit aufzuhören und die Wunden zu säuben, auch das abgestorbene Gewebe rauszuschneiden und die Wunde von innen zuwachsen zu lassen. Und da sind die Tetanus-Todeszahlen radikal gefallen.
Impfungen sind nicht ungefährlich. Impfungen sind nicht wirksam. Es gibt keine Wissenschaft, die Pflichtimpfungen unterstützt. Ganz egal, wie man es auch begründen mag, dass es zum Wohle der Allgemeinheit geschehe. Pflichtimpfungen sind nichts anderes als Zwangsexperimente am Menschen.
Nothing more, nothing less.
Eine ungarische Mutter, die ist vor dem Impfterror aus Ungarn geflohen nach Österreich. Ihre Tochter ist schwer impfgeschädigt. Sie kann nicht sprechen, sie ist lernbehindert, sie braucht mit 9 Jahren immer noch eine Windel. Dieses Kind ist dauerhaft behindert und es ist nach den Impfungen entstanden. Und was wollen die Ärzte in Ungarn tun? Sie wollen dieses Kind weiterimpfen. Und die Mutter hat drakonische Strafen bekommen. Sie musste ganz viel Strafen bezahlen, die ihr Einkommen bei weitem überstiegen hat. Und so geht es allen ungarischen Eltern, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Sie müssen Strafen bezahlen, die ihre Löhne übersteigen. Diese Menschen werden in die Armut getrieben, weil sie die Freiheit für sich in Anspruch nehmen, über ihre Kinder und sich selbst zu entscheiden.
Wenn man einmal die Angstkomponente auf seiner Seite weiß, dann ist es leicht, die Menschen zu überzeugen, sie wie eine Herde über die Klippe springen zu lassen und sie von deinem Konzept zu überzeugen. Aber das geschieht nicht zu ihrem Vorteil. Das wird getan, um Impfungen zu verkaufen und Geld für Ärzte und Kliniken zu generieren. Darum geht es. Nun, die Menschen aber fangen langsam an aufzuwachen. Wir sehen es hier in Berlin, in Italien, überall in den USA. Die Menschen sagen, nein, wir glauben euch nichts mehr.
We don't believe you anymore.
Wir glauben euch nichts mehr.
Es gibt viele Ärzte. leicht mehrere hundert allein in Österreich, die ihre Kinder nicht impfen und ihre Patienten nicht drängen zum Impfen. Aber in den Medien steht davon nichts.
Wir vom Elternstammtisch, wir wollen einfach, dass sich die Leute informieren, bevor sie die Entscheidung treffen. Und das machen die wenigsten. Ne? Also sie wissen es einfach nicht, dass die Möglichkeit so einfach ist, sich zu informieren, allumfassend.
Also wenn jemand unentschieden ist, dann würde ich dazu raten, sich zu informieren.
Traut euch, Verantwortung zu übernehmen für eure Kinder, für eure Zukunft. Dankeschön.
Ein weiser Mann, ja, ist jemand, der viele Irrtümer begangen hat und daraus gelernt hat. Ne?
Ich sage euch, wir sind nicht am Ende, wir sind am Anfang. Diese Demonstration ist der Anfang unseres Widerstands.
Die Berliner Mauer ist aufgefallen. Und so wird es auch mit der Impfung eines Tages sein.
Meine Schlussfolgerung aus meinen Recherchen ist, dass die Bundesgesundheitsbehörden Pharma-Außenstellen sind und eigentlich nur Marketing für die Pharmaindustrie machen. Und deswegen müssen wir hier jetzt auf die Straße gehen, weil wir müssen irgendwann mal anfangen, uns zu wehren und zu zeigen, dass wir unsere Rechte in Anspruch nehmen wollen.
Von der Kassenärztlichen Vereinigung wurde ich nicht belangt, weil es ja bislang keinen Impfzwang gibt und ich hoffe, dass der auch beibehalten wird. Ich habe zu den niedergelassenen Kollegen, zu den Kinderärzten, zu einem sehr gutes Verhältnis gehabt, der auch meine Kinder, die in der Praxis waren, wenn es schwierigere Dinge gibt, auch übernommen hatte. Aber es gab einen Kollegen, der sagte, wenn Sie Ihr Kind nicht impfen lassen, dann verlassen Sie bitte meine Praxis. Also das gibt's auch.
Die Leute, die in Gesundheitsämtern sitzen, die wissen auch darüber Bescheid. Also ich weiß es ganz konkret. Also die haben uns regelmäßig angerufen, auch in der Praxis. Und es wurde gefragt nach den Influenza-Fällen sozusagen und ob die geimpft waren. Und es wurde mir wortwörtlich am Telefon gesagt, uns ist das bekannt. Also dass die geimpften Kinder gegen Influenza wirklich auch die Influenza alle bekommen. Das ist denen, es ist ihnen bekannt. Also und spannenderweise die Ärzte, die ihre Kinder als Patienten quasi in dieser Kinderarztpraxis hatten. Da sah man, es war sehr auffällig, dass die Kinder maximal eine Tetanusimpfung zur Schuleinführung bekommen haben und sonst nichts. Und die waren auch nie in der Praxis. Also genau, das ist halt auch das, was mir schwerfällt zu glauben, dass die Ärzte da blind sind, es nicht zu sehen, dass die geimpften Kinder irgendwie ständig chronisch in der Praxis sind mit Mittelohrentzündung und so weiter und so fort. Und die ungeimpften Kinder oder nur teilweise geimpften Kinder wesentlich weniger in Kinderarztpraxen auftauchen. Und das liegt nicht an der vernachlässigten Fürsorgepflicht der Eltern oder dass sie das zu Hause mit irgendwelchen Wickeln machen wollen, sondern die sind wirklich seltener krank. Wie auch die KIX-Studie zeigt, also KIGS, ist für jeden nachzulesen, dass ungeimpfte Kinder einfach gesünder sind und weniger häufig krank.